Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Um das Männerhormon Testosteron ranken sich eine Menge Mythen.
Von einem Mangel hört man selten, obwohl der recht häufig vorkommt und immer öfter auch jüngere Männer betrifft. Nach neuesten Erkenntnissen kann er zum Beispiel auch durch eine Corona-Infektion ausgelöst werden.
Ein zu niedriger Testosteronspiegel kann sich auch durch überraschende Symptome, wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, äußern und er erhöht das Risiko für Erkrankungen, auf die man vielleicht erstmal gar nicht so kommt, zum Beispiel Depressionen, und entsprechend tricky ist dann auch die Diagnose.
Wir sprechen heute über Warnzeichen, die auf einen Testosteronmangel bei Männern hinweisen können. Wie ihr herausfindet, ob ihr betroffen seid und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Außerdem erfahrt ihr, was ihr tun könnt, um einem Testosteronmangel bestmöglich vorzubeugen. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von fokusgesundheit.de und sitze im Studio wie immer mit
Antonia Schillinger, ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Ja, wir steigen direkt ins Thema ein und zwar mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Testosteron spielt eine wesentliche Rolle bei der Geschlechtsentwicklung. Es sorgt im Mutterleib dafür, dass dem Embryo ein Penis wächst und sich die Samenleiter formen.
Rund 13 Jahre später lässt ein erneuter Kick die Körperbehaarung sprießen, die Stimme tiefer klingen und die Lust auf Sex erwachen.
Hoden bleiben ein Leben lang aktiv. Sie produzieren 95% des Testosterons, der Rest kommt aus der Nebennierenrinde.
Allerdings konnte eine Studie zeigen, dass in Deutschland bei rund jedem vierten Mann ab 60 die Testosteronwerte erniedrigt sind. Immer häufiger wird ein Testosteronmangel aber auch bei jüngeren Männern zwischen 30 und 40 Jahren diagnostiziert.
Bei gut einem Drittel der Männer mit sexueller Dysfunktion, also beispielsweise mit reduzierter Libido, Ejakulationsschwierigkeiten, aber auch ganz klassisch mit erektiler Dysfunktion, ist Testosteronmangel die Ursache.
Ein Mangel an Testosteron erhöht das Risiko für bestimmte Erkrankungen und auch allgemein das Sterberisiko. Wir freuen uns jetzt darauf, ganz tief ins Thema einzusteigen, und dafür begrüßen wir unseren heutigen Experten, Professor Frank Sommer. Er ist Urologe, Androloge, ein Gebiet, das sich mit den Fortpflanzungsfunktionen des Mannes und deren Störungen befasst, Mikrochirurg, Sexualmediziner und Sportmediziner und einer der anerkanntesten Experten für Männergesundheit. 2005 wurde er als erster Arzt weltweit als Professor für Männergesundheit berufen, und zwar am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Außerdem ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Also ein super Gesprächspartner für unser Thema. Frank, wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren.
Ich freue mich auch sehr über die Einladung und auch euch beiden natürlich auch. Herzlich willkommen bei mir.
Frank, bei Testosteronmangel denken viele sofort an die erektile Dysfunktion, also die mangelnde Versteifungsfähigkeit des Penis beziehungsweise die ungenügende Dauer der Versteifung. Wir haben uns vorher mal unterhalten, uns ging es da auch so, dass das sowas ist, was man dann vielleicht schnell im Kopf hat. Ist das denn auch ein besonders wichtiges Symptom, also ein Leitsymptom bei der Diagnose?
Man muss ein bisschen differenzieren, was die Patienten zu einem, also zu den Ärztinnen und zu den Ärzten treibt. Und dann sind es dann doch häufig irgendwie Sexualitätsstörungen. Ob es nun Libido, also Lustverlust ist, oder ob es beispielsweise die erektile Dysfunktion, also die sogenannte Impotenz ist, das ist das eher, was eben die Patienten in die Praxen treibt, in die Sprechstunden treibt. Und die assoziieren das dann auch häufiger mit dem Testosteronverlust. Das ist vollkommen richtig. Gibt natürlich auch viele wichtige andere Punkte, wo Testosteron, das ist eben unser, von uns Männern, das Königshormon, das hat noch ganz, ganz viele andere ganz, ganz wichtige Funktionen, die wir auch nachher noch ansprechen werden.
Genau, und Frank, da sind wir nämlich auch schon bei den weiteren Warnzeichen. Das hat uns nämlich auch überrascht. Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen, die auf einen Testosteronmangel hindeuten können, auf die man eben erstmal nicht so leicht kommt. Zum Beispiel auch psychische Probleme. Durch welche anderen Warnzeichen kann sich denn ein Testosteronmangel noch bemerkbar machen, eben über diese sexuellen Funktionsstörungen, über die wir jetzt gesprochen haben, hinausgehend?
Also die psychischen Probleme ist ein ganz großer Punkt. Gibt es auch ganz interessante Studien drüber, wo man ja auch festgestellt hat, bei Männern, die Depressionen haben, dass es eine starke Korrelation auch zu dem Königshormon Testosteron gibt und dass es auch da wichtig ist, dass man therapeutisch schaut, eben wie der Testosteronwert ist. Aber wenn wir schon bei psychogenen oder mentalen Sachen sind, dann spielt natürlich auch der Antrieb eine große Rolle. Also wenn der Mann müde, abgeschlagen ist, kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass eben ein Testosteronmangel vorhanden ist, aber auch bei ganz vielen Stoffwechselstörungen, insbesondere beim sogenannten metabolischen Syndrom oder bei der Zuckerkrankheit, eben beim Diabetes Typ 2, spielt Testosteron auch eine ganz, ganz große Rolle.
Also wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Gibt es da Symptomatiken, die eben besonders häufig vorkommen, oder ist es schon einfach auch verteilt über diese vielen unterschiedlichen Anzeichen?
Das ist schon verteilt über diese Anzeichen, also sowohl die mentalen Faktoren, die physischen Faktoren und die Sexualitätsfaktoren, also sind drei große Bereiche, spielen natürlich eine ganz große Rolle. Und häufig ist es ein Mix daraus. Und die Frage ist ja, wie lange ein Testosteronmangel besteht und wie stark der Testosteronmangel ausgeprägt ist. Und desto länger der besteht und desto stärker der ausgeprägt ist, desto häufiger sind eben sowohl mentale, psychogene, körperliche, aber auch eben Sexualitätsstörungen spielen da eben eine ganz große Rolle.
Du hast ja schon gesagt, Königshormon. Testosteron wird ja ganz oft mit männlichen Charaktereigenschaften in Verbindung gebracht. Steuert Testosteron denn tatsächlich das Verhalten?
Na, also Testosteron spielt schon eine gewisse Rolle. Also ich sage jetzt, beim räumlichen Vorstellungsvermögen spielt es eine große Rolle. Das konnten Studien ganz schön zeigen. Aber auch, ich sag mal, jemand, der hypogonadal ist, also einen Testosteronmangel hat mit entsprechenden negativen Symptomen, die sind dann nicht so durchsetzungsfähig. Und ich kenne das von meinen Patienten, wenn die im Business tätig sind, dass sie nach einer Testosterontherapie dann auch sagen, Mensch, wow, jetzt halte ich diese Verhandlung länger durch. Also ich habe eine bessere Ausdauer, diese Verhandlung durchzuhalten. Aber ich habe auch wieder einen größeren Durchsetzungswillen erlangt und setze mich dann auch besser durch. Also da gibt es schon auf jeden Fall wichtige Zusammenhänge.
Und ist es dann im Umkehrschluss auch so, also kann man das sagen, dass bei Testosteronmangel dann genau diese Charaktereigenschaften, wie jetzt zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, dann weniger ausgeprägt sind?
Ja, also man muss das immer vergleichen, wie war es vorher, also bevor man den Testosteronmangel hatte, und wie ist es unter dem Testosteronmangel. Und dann sieht man eben unter dem Testosteronmangel, dass diese Symptome eben auftreten. Genau.
Es gibt ja auch oft den Mythos, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Testosteron und aggressivem Verhalten. Stimmt das?
Also wenn ein Mann einen Testosteronmangel hat und Testosteron bekommt, solange der im individuellen Normbereich liegt, eben die Testosterongabe, hat das keinerlei negative Einflüsse auf das Verhalten. Also es macht also nicht aggressiver in diesem Normbereich.
Diese Symptome im psychischen Bereich zum Beispiel und andere Antriebslosigkeit und Ähnliches, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind ja sehr unspezifisch. Es gibt ja ganz viele andere Ursachen, die da dahinter stecken könnten. Ich kann mir deshalb vorstellen, dass ein Testosteronmangel häufig auch übersehen wird. Wie ist es denn mit der Diagnostik? Also passiert das häufiger, dass es da eine lange Geschichte gibt, bis man dann wirklich rausfindet, was eigentlich die Ursache ist? Und wie funktioniert denn die Abgrenzung jetzt zum Beispiel auch für einen Hausarzt, wo man ja wahrscheinlich mal als erstes aufschlägt?
Ja, genau. Also da sprichst du genau den richtigen Punkt an. Und wie immer so in der Wissenschaft, es dauert Jahre, manchmal Jahrzehnte, bevor Sachen, die man eben aus der Wissenschaft her kennt und wo man sagt, das ist doch ganz normal, da ist man doch schon ganz weit entwickelt und da weiß man genau, wo der Hase langläuft, bis sich das in der Grundversorgung der Patienten widerspiegelt. Da können wirklich Jahrzehnte bis mehrere Jahrzehnte vergehen. Ein Segen kann ich sagen, wenn ich meine niedergelassenen Kolleginnen und Kolleginnen anschaue, sieht man, da gibt es immer mehr Awareness und die wissen auch schon Bescheid, dass Testosteron ein ganz wichtiges Hormon ist beim Mann Und dementsprechend wird da auch schon mal drauf geschaut. Nichtsdestotrotz ist es immer noch nicht flächendeckend. Und da kann es also auch sein, also ich sehe Patienten, die haben wirklich eine sehr große Odyssee hinter sich. Die sind jahrelang nicht richtig diagnostiziert worden. Das ist abgetan worden. Ja, ist doch normal. Das ist ein normaler Alterungsprozess etc. etc. Die haben einen hohen Leidensdruck gehabt und erst Jahre später ist man dann auf die Idee gekommen, eben den Testosteronwert zu bestimmen und entsprechende Untersuchungen durchzuführen. Also das ist sehr durchwachsen, leider. Aber ich sehe grundsätzlich schon eine Besserung in der Grundversorgung von den Patienten.
Was ich mich auch frage, ist, inwieweit vielleicht auch eine Tabuisierung eine Rolle spielt, dass vielleicht Männer das von sich aus auch gar nicht so gerne ansprechen wollen. Also gerade wenn man es mit Männlichkeit in Verbindung bringt, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen von Schwäche, auch mit sexuellen Funktionsstörungen in Verbindung bringt. Spielt es eine Rolle, dass Männer das auch von sich aus nicht so ansprechen, auch wenn sie vielleicht einen Verdacht haben?
Also Sexualität und Sexualitätsstörung sprechen Männer, ich sag mal der Großteil der Männer, ungerne an. Also insbesondere natürlich Chora Publicum. Ein Segen sitzt man ja in der Sprechstunde oder in der Arztpraxis, sitzt man ja meistens nur zu zweit da. Und da kann das Eis eben auch schneller gebrochen werden. Aber es gibt Männer, die sind ja sehr offen und die können ganz schnell switchen und sagen, hier habe ich ein Problem, ich brauche Hilfe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Männer, die mit unspezifischen Symptomen kommen, wo man eben als Ärztin oder als Arzt detektiv sein muss. Man muss ja auch gucken, es können ja auch andere Ursachen dafür sein, dass man abgeschlagen, müde ist, träg, einen Libidoverlust hat, da differenzialdiagnostisch vorzugehen. Ich selber habe aber erlebt, dass dann die Männer super dankbar sind, wenn man das Thema anspricht und wenn sie sehen, dass sie ernst genommen werden. Und selbst wenn sie Sexualitätsprobleme haben, selbst wenn sie einen Testosteronmangel haben, wenn man dann denen helfen kann, wieder eine bessere Lebensqualität zu haben, dass sie super dankbar sind und super glücklich darüber sind, dass diese Diagnostik durchgeführt worden ist und die Diagnose überhaupt bei denen gestellt worden ist.
Wenn ihr als Mann den Verdacht habt, dass bei euch ein Testosteronmangel vorliegen könnte oder wenn ihr denkt, dass euer Partner einen Testosteronmangel haben könnte, dann probiert doch mal den anonymen Selbsttest auf der Seite unseres heutigen Kooperationspartners Besant Healthcare Germany aus. Der Test dauert etwa 10 Minuten und kann erste wertvolle Hinweise geben, ob ihr vielleicht zu wenig Testosteron im Blut habt. Die Adresse lautet testocheck.de und die verlinken wir euch in unseren Shownotes. Jetzt hast du die Diagnostik schon angesprochen. Mich würde mal interessieren, in welchem Bereich sollten denn normale Testosteronwerte beim Mann eigentlich liegen? Wie messt ihr das eigentlich? Und ich habe auch noch gelesen, das ist wahrscheinlich für die Messung wichtig, das Testosteron schwankt ja auch im Tagesverlauf.
Also man muss einmal unterscheiden bei gesunden Männern, ich nenne es mal gesunde Männer und Männer, die erkrankt sind und auch einen Testosteronmangel haben. Bei gesunden Männern hat man eine sogenannte zirkadiane Rhythmik. Das bedeutet, früher morgen sollte und ist auch der Testosteronspiegel hoch und der fällt dann langsam runter. So, und dann steigt er wieder am nächsten Morgen hoch. Das nennt man eine zirkadiane Rhythmik. So ist das normal, also physiologisch sieht das so aus. Bei Männern, die erkrankt sind, die also einen niedrigen Testosteronspiegel haben, ist häufig diese zirkadiane Rhythmik weg. Das heißt, bei denen wäre es egal, ob man es nun um 8 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens den Testosteronspiegel messen würde oder um 14 Uhr. Die haben dann immer den identischen Wert. Hingegen bei einem gesunden Mann, der hat früher morgen wesentlich höhere Werte, teilweise 35-40% höhere Werte, als wenn man die dann zum Abend messen würde. Deswegen ist es empfehlenswert, also jemand, der einen normalen Lebensrhythmus hat, damit meine ich Leute, die nicht im Schichtdienst arbeiten, weil so ein Schichtdienst kann natürlich einen Einfluss drauf haben. Also jemand, der einen normalen Lebensrhythmus hat, dass die eben früher morgen eben zwischen 8 und 11 Uhr ihren Testosteronwert bestimmen lassen würden. Das ist so Teil 1. Teil 2 ist, es gibt Grenzwerte. Leider Gottes kenne ich mittlerweile 21 verschiedene Grenzwerte hier in Deutschland. Das finde ich total erschreckend. Da sind die Labore sich nicht alle einig und die Labore nutzen nicht die Guidelines, die internationalen Guidelines. Und bei den internationalen Guidelines ist es eigentlich ganz klar definiert, also der Normbereich für den Gesamttestosteronwert, den man im Blut bestimmt, der unterste Normbereich liegt bei 12 Nanomol pro Liter, beziehungsweise wenn man eine andere Einheit nimmt, wären es dann 3,5 Nanogramm pro Milliliter. Und das ist schon wichtig, dass man diese Normbereiche kennt. Die muss man aber auch kontrollieren auf seinem Laborzettel, ob das auch beim Labor so ist, weil im Labor, die sind meistens wesentlich niedriger. Das heißt, dann bekommt ein Mann einen Wert, ich bleib mal kurz bei Nanogramm pro Milliliter, wo ja 3,5 die Grenze ist, einen Wert von 2,8 und sagt er, ach ja, mein Labor hat einen Wert von 1,8, super, dann ist doch alles da in Ordnung, mein Testosteronwert ist in Ordnung. Nee, ist er gerade nicht. Wenn man den internationalen Richtwert nehmen würde, würde man sehen, dass er eben unter 3,5 liegt. Also das ist nochmal wichtig, darauf zu achten.
Das mit der zirkadianen Rhythmik finde ich total spannend. Da frage ich mich, ob es vielleicht auch ein frühes Warnzeichen sein kann für einen Testosteronmangel, wenn Männer die erhöhte sexuelle Lust oder auch die berühmte Morgenlatte eben nicht mehr haben, so wie sie es kennen.
Die sogenannte Morgenlatte, wenn die wirklich schwächer wird, wesentlich schwächer wird, beziehungsweise eben verschwindet, ist das schon ein grundsätzliches Warnzeichen, dass man sowohl kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Probleme haben kann, aber man kann natürlich auch einen Testosteronmangel haben. Aber es ist ein schwacher Indikator. Aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit, so wie man mit den ganzen Symptomen, die man hat, eben Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Libidoverlust, das kann ein Testosteronmangel sein, das können aber auch natürlich andere Ursachen haben. Aber man hätte schon mal auch einen weiteren Indikator für, das stimmt.
Ah, verstehe. Und ich habe mich jetzt schon gewundert über diese sehr konkreten Zahlen. Sind es dann wirklich die harten Zahlen, die am Ende entscheiden? Wir werden über Behandlungen ja noch sprechen, aber die dann am Ende dann Einfluss drauf haben? Oder ist es schon so, dass man das natürlich mit dem Symptombild des jeweiligen Patienten dann in Verbindung bringen muss und dann trifft man dann eine Entscheidung, was man eventuell macht?
Da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Ich sag immer, wir machen keine Laborkosmetik. Also das bedeutet, Laborkosmetik heißt, wenn ja jemand einen Wert, der, ich sag jetzt mal, bei 11,8 liegt, Nanomol pro Liter, aber keine Symptome hat, dann braucht er natürlich auch keine Testosterontherapie. Also hier ist es immer ganz entscheidend, wie sind die Symptome, also weswegen kommt der Patient, und meistens stellt er sich ja bei der Ärztin oder beim Arzt vor, weil er ja irgendwelche Symptome hat. Wir reden ja auch später noch drüber über die Zuckererkrankung, also das wäre ja auch ein Symptom, oder Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erektionsstörung, Libidoverlust, Abnahme der Leistungsfähigkeit auf der Arbeit, also all diese Punkte. Also wenn ein Mann mehrere Symptome hat plus eben einen Laborwert unterhalb dieser Normgrenzen, die ich vorhin genannt habe, und das wird in der Regel, was auch vernünftig ist, soll das zweimal nachgewiesen werden, dass die Laborparameter so sind. Erst dann besteht eben auch, sage ich mal, die Diagnose, dass eben auch eine Therapie diesbezüglich erfolgen soll.
Du hast jetzt gerade vorhin schon Typ-2-Diabetes angesprochen. Das ist ja eine der Erkrankungen, für die das Risiko steigt, wenn man einen Testosteronmangel hat. Ist es dann auch so, dass eine Testosteronbehandlung den Blutzuckerspiegel stabilisieren kann und vielleicht die Entstehung dann auch verhindern könnte?
Ja, das auf jeden Fall. Es gab Ende 2022 eine sehr super gute Studie aus Australien publiziert worden. Da hat man Verum gegeben. Also Verum ist ein Hormon, was wirksam ist. Also in diesem Falle Testosteron. Und ein Placebo. Placebo ist ja etwas, was ja keine Wirkung hat. Und da konnte man eben sehen, wie wichtig das ist bei Männern, die einen Testosteronmangel haben, zu verhindern, dass bei denen überhaupt ein Diabetes auftritt, beziehungsweise auch Prädiabetiker, dass man es da schaffen konnte, zu verhindern, dass die überhaupt einen Diabetes bekommen haben. Und das fand ich ganz, ganz entscheidend. Und da war die Zahl eben, hat gezeigt, dass eben fast 50% mehr Männer davon profitiert haben, die einen Testosteronmangel haben, dass sie eben kein Diabetes bekommen haben.
Mhm. Wie ist es denn noch mit anderen Erkrankungen? Also welche Erkrankungen gibt es noch, für die das Risiko steigt?
Also wir hatten ja am Anfang darüber schon gesprochen, über psychogene Faktoren. Also Depression ist ein ganz großes Thema. Und auch hier in den Industrienationen wie in Deutschland ist das ja auch eine häufige Erkrankung, die diagnostiziert wird. Also auch da muss man drauf achten, eben wie der Testosteronwert ist, ganz, ganz entscheidend. Wir wissen aber auch, Osteoporose, glaubt man ja immer, das ist so eine Frauenerkrankung, ist es aber gar nicht. Auch Männer können davon betroffen werden und auch häufig betroffen werden, wenn Männer über Jahre einen Testosteronmangel haben, kann auch eine Osteoporose entstehen. Aber es gibt natürlich, wie die Symptome, die ich vorhin erwähnt habe, viele psychogene Faktoren spielen eine große Rolle. Eben auch nicht nur Depressionen, auch Angstzustände können eine Rolle spielen. Aber auch körperliche Faktoren wie Adipositas, also Fettleibigkeit, da spielt der Bauchumfang eine ganz große Rolle. Und selbst aufs Wasser lösen, also urinieren, das heißt so schön in der Medizin Lutz, das sind Lower Urinary Tract Symptoms. Und wenn man das auf Deutsch übersetzt, heißt das, das sind Symptome, die aus dem unteren Beckenbereich, so kann man sagen, klar, dort liegt die Prostata, dort wird uriniert, kommen. Also können auch dadurch getriggert werden beim Testosteronmangel.
Frank, das finde ich interessant. Da frage ich mich so ein bisschen, was die Mechanismen denn eigentlich sind, die dahinter stecken, dass eben durch einen Testosteronmangel es jetzt zum Beispiel zu häufigem Wasserlassen oder Problemen beim Starten, lange Entleerungsdauer, das sind ja Möglichkeiten, die dann da auftreten bei diesem Lutz-Erkrankungskomplex. Weiß man, wie das entsteht?
Nein, das weiß man nicht richtig, wie das entsteht. Es gibt einfach nur Vermutungen, es gibt auch mehrere Ansatzpunkte. Also ein Ansatzpunkt sind beispielsweise nervale Strukturen, also Nerven spielen eine große Rolle bei der Blasenentleerung. Testosteron hat übrigens auch auf die nervalen Strukturen einen positiven Einfluss, also das kann etwas sein. Wir wissen auch bei Männern, die beispielsweise eine instabile Blase haben, die einen plötzlichen Harndrang bekommen und wenn die einen Testosteronmangel haben und wenn die dann substituieren, das sehe ich immer wieder in der Patientensprechstunde, dass die dann eine Verbesserung ihrer Symptome bekommen. Ein weiterer Faktor kann sein, dass die Hormone, die für die Prostata zuständig sind, wenn die ins Ungleichgewicht kommen, dann kann das zu einem Wachstum der Prostata führen. Das kann auch ein Faktor sein. Aber auch der Beckenboden, der ja auch beim Wasserlösen eine wichtige Rolle mitspielt, kann ja mit positiv beeinflusst werden.
Nochmal zurückkommend auf die erektile Dysfunktion, von der haben wir ja ganz am Anfang gesprochen. Inwieweit kann die denn durch eine Testosterontherapie behoben werden? Und ja, wie schnell treten denn dann da auch Besserungen ein?
Also Erektionsstörung ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Das ist ja das, wo der Leidensdruck der Männer häufig sehr groß ist. Und da sind sie auch bereit, eben zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen und sich dann auch zu öffnen. Und natürlich sind sie auch bereit, entsprechende diagnostische Maßnahmen durchführen zu lassen, um zu gucken, was die Ursachen sind. Und unter anderem kann eine Ursache sein oder Mitursache sein, eben ein sogenannter Testosteronmangel, der zur Erektionsstörung führt. Interessanterweise hilft dann natürlich logischerweise auch eine hormonelle Substitutionstherapie mit Testosteron. Da spielen die Zusammensetzung des Penis, die spielt dabei eine ganz große Rolle. Beim Testosteronmangel passiert nämlich Folgendes. Die guten Zellen im Penis, die dafür verantwortlich sind, dass wir Männer gute Erektionen haben, die werden abgebaut und es werden schlechte Zellen, unter anderem auch Fettzellen, die in diesem Falle sich ungünstig auf die Erektionsfähigkeit im Penis auswirken, aufgebaut, wenn man einen Testosteronmangel hat. Und wenn dann Testosteron über Monate dazugegeben wird, kommt es zur Verbesserung der Erektion. Das ist ein Ansatzpunkt. Für die Erektion spielen Nervenimpulse auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Auch Stickstoffoxid, das sind so Triggersubstanzen, die ganz wichtig sind in den Zellen. Auch die werden teilweise von Testosteron mit positiv beeinflusst. Also da gibt es ganz viele Mechanismen, die da ganz entscheidend sind, weswegen man bei Männern, die Erektionsstörungen haben, die einen Testosteronmangel haben, man Testosteron dazugeben sollte. Und unterschiedlich, je nachdem, wie weit fortgeschritten auch der Umbau im Penis ist, wenn der Umbau gering ist, dann haben Sie natürlich, wenn Sie Testosteron zu sich nehmen, das ist reversibel, also umkehrbar. Dann haben die natürlich wieder schneller ihre Erektion. Und wenn das aber längerfristig war, also einen längeren Zeitraum her ist, dann dauert das länger. Es gibt so ein Symptomkomplex, wo man sagt, was passiert mit Männern? Wann merken die Männer Veränderungen, wenn sie einen Testosteronmangel haben? Und in der Regel merken sie Verbesserungen in 1 bis 2 Monaten anhand der Libido. Also die Libido ist ein Punkt, der verhältnismäßig schnell anspringt. Auch die Antriebskraft, auch das ist so ein Punkt, der so nach 2, 3 Monaten sehr gut anspringen kann. Auch die psychogenen Faktoren springen ja sehr schnell an. Die erektile Funktion eben bedingt dadurch, dass es eben auch zu Umbauprozessen im Penis gekommen ist, springt meistens, merkt der Mann erst so nach ungefähr 6 Monaten. Das kann aber manchmal auch 12 bis 24 Monate dauern, bevor es da signifikante Verbesserungen gibt wieder in der Erektionsfähigkeit. Und bei der Erektionsfähigkeit muss man wissen, alleine die Testosterontherapie hilft meistens nicht komplett, um die Erektionsstörung wieder komplett zu behandeln, sondern die brauchen auch andere therapeutische Maßnahmen, die werden diagnostiziert, um dann eben eine Verbesserung zu haben. Wobei dabei natürlich auch die hormonelle Substitutionstherapie mit Testosteron beim Mangel eine ganz zentrale Rolle spielt.
Sehr vielfältig, wie vieles in der Medizin, aber es ist spannend, dass man eben auch nach sehr unterschiedlicher Zeit dann Effekte sieht. Übrigens, wenn ihr euch wundert, dass es manchmal rumpelt, Frank, bei dir ist ein wunderbares Sommergewitter, durchs Fenster sehe ich immer die Blitze.
Das stimmt.
Genau, also da gibt's vielleicht ein paar Geräusche zu hören.
Sprechen wir mal über die möglichen Ursachen für einen Testosteronmangel. Mhm. Bei Frauen, da gibt's ja die Wechseljahre, wo der Spiegel von den wichtigsten Sexualhormonen stark abfällt. Und jetzt geht's ein bisschen auch um einen Mythos. Gibt es denn auch bei den Männern sowas wie männliche Wechseljahre? Oder warum haben ältere Männer eher einen Testosteronmangel?
Also, wir wissen heutzutage, dass ein Testosteronmangel mit dem Alter in der Regel auftritt, weil eben Grunderkrankungen dazukommen. Oder ich nenne mal Grundsymptome, es müssen nicht immer Erkrankungen sein. Ich sag mal, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung ist ja noch keine richtige Erkrankung. Die führen aber dann später zur Fettleibigkeit, also zur Adipositas. Und das wäre dann eine Erkrankung, beispielsweise Übergewicht, eben schlechte Ernährung. Bewegungsmangel kann zu chronischen Entzündungsprozessen führen, was wiederum negative Einflüsse hat auf das Gefäßsystem, aber auch, wir haben ja schon über den Diabetes Typ 2, haben wir schon mal ein bisschen was angerissen darüber. Auch da eben Stoffwechselprozesse spielen eine ganz große Rolle. Das nimmt natürlich mit zunehmendem Alter des Mannes, nehmen diese ganzen Symptome, aber auch diese Erkrankungen, die ich gerade angerissen habe, nehmen zu. Und dementsprechend kommt es auch zur Supprimierung, also zum Herunterdrücken des Gesamttestosteronwertes im Blut. Und dementsprechend hat man natürlich den Eindruck, dass mit zunehmendem Alter auch die Männer häufiger Testosteronmangel haben. Was richtig ist, aber das ist eben bedingt durch diese Symptome beziehungsweise durch den schlechten Lifestyle beziehungsweise durch die Erkrankung, die ich vorhin erwähnt habe.
Also theoretisch könnte man sagen, wenn man jetzt super gesund ist mit 80, dann sollte man theoretisch keinen Testosteronmangel haben.
Genau so ist es. Ja, also wer sich gesund ernährt, eine ausgewogene Bewegung hat, auch Stressfaktoren können, also mentale Faktoren können sich auch negativ auf den Testosteronspiegel auswirken. Also wer auch da in einer guten Balance, mentalen Balance sich befindet, der auch glücklich ist in seinem Leben. Diese Menschen haben, auch wenn sie 80 sind, haben immer noch einen guten Testosteronwert.
Frank, was ich spannend finde, du hast ja auf Übergewicht und Adipositas jetzt mehrfach hingewiesen. Ich habe gelesen, in den USA sehen die medizinischen Empfehlungen inzwischen vor, dass ab einem gewissen Bauchumfang bei Männern generell der Testosteronspiegel bestimmt wird. Ich nehme mal an, eben in den Standard-Check-ups, sowas gibt's ja bei uns auch. Findest du, wir sollten das auch einführen?
Ja, also ich finde es total wichtig. Es gibt mehrere Punkte. Fangen wir erstmal an mit dem Bauchumfang. Mittlerweile weiß man ja, und da sind ja auch in verschiedenen Societies sind ja die Richtlinien haben sich ja dementsprechend auch geändert. Ab einem Bauchumfang von 94 Zentimeter bei Männern. Diesen Bauchumfang sollte man auf jeden Fall nochmal näher nachschauen, was die hormonelle Situation ist. In diesem Falle bei den Männern eben, was der Testosteronspiegel macht. Ab 102 Zentimeter bei den Männern, da ist es sich wirklich rote, blinkende Lichter. Wer also einen Bauchumfang von 102 Zentimeter hat, den muss man nicht messen. Wir Männer wissen eigentlich ungefähr, was für einen Bauchumfang wir haben, wenn wir unseren Gürtel anschauen. und den mal umdrehen, da steht ja drin, wie viel Zentimeter so ein Gürtel hat. Da haben wir schon mal so eine ungefähre Richtgröße. Und wenn da 110 draufsteht, dann sollte man vielleicht schleunigst die Ärztin, den Arzt seines Vertrauens aufsuchen, um einfach zu schauen, was man hier tun kann. So, das ist so der erste Punkt. Ja, bin ich ein absoluter Fan von. Der andere Punkt ist, ich finde es immer wichtig, weil wir doch alles individuelle Menschen sind. Und wir haben ja auch große Referenzbereiche und Ranges, wie der Testosteronspiegel normal ist. So, und da finde ich es doch wirklich gut, auch für die Männer zu wissen, wenn man gesund ist, wie doch der Grundtestosteronwert ist, weil dann, wenn eben Erkrankungen dazukommen, damit man einfach einen individuellen Referenzwert hat.
Also es ist durchaus sinnvoll, da zum Hausarzt oder Urologen mal zu sagen, messen wir das mal im Blut.
Ja. Finde ich auf jeden Fall. Das muss man dann wissen. Da hat man ja keine Symptome, wenn man das macht. Also wenn man keine Symptome hat, ist das eine Eigenleistung. Das bezahlt die Krankenkasse nicht. Ist ja auch in diesem Falle vollkommen in Ordnung. Wenn man entsprechende Symptome hat, dann ist das wiederum auch eine Krankenkassenleistung.
Was ich auch sehr interessant finde, Frank, sind mehrere Studien, die einen Zusammenhang zwischen einer Corona-Infektion und einem Testosteronmangel herstellen. Anscheinend kann die Infektion mit dem Virus zu Schäden an den Blutgefäßen in den Hoden führen, genauer in den Zellen, die Testosteron herstellen. Wie häufig kommt es denn vor? Und kann man wirklich sagen, dass eine Covid-19-Infektion einen Testosteronmangel auslösen kann? Und ist das vielleicht dann auch gerade bei jüngeren Männern ein häufigerer Grund für einen Testosteronmangel?
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere jetzt, wo wir ja auch jahrelang mit der Pandemie zu kämpfen hatten. Ja, sehe ich immer häufiger, auch in unsere Sprechstunde kommen immer häufiger jüngere Männer, die eine Covid-Infektion gehabt haben und wo wir dann auch feststellen, dass die, also meistens ist es eine temporäre Schädigung der Hodenzellen, also die sogenannten Leydigzellen. Das sind bestimmte Zellen im Hoden, die für die Testosteronproduktion zuständig sind. Das sind ganz wichtige Zellen, also für den Testosteronhaushalt des Mannes. Und wir wissen, dass es dort zu einer Schädigung kommen kann. Haben wir auch übrigens, eine Kollegin von mir hat das dann später auch in Modellen nachweisen können. Da konnte man auch wirklich sehen, dass eben diese Covid-19-Viren, diese Infektion, einen negativen Einfluss haben auf das Hodengewebe, dementsprechend auf den Testosteronhaushalt. Wie gesagt, meistens temporär, aber ich habe immer mehr Patienten, junge Patienten, die in die Sprechstunde kommen. Die kommen dann in die Sprechstunde, weil es eben nicht temporär, rein temporär gewesen ist, wo man denen einfach dann auch helfen muss, mit den Symptomen zurechtzukommen.
Ja, eine letzte Frage noch zum Thema Ursachen. Gibt's denn auch eine genetische Komponente? Also kann es sein, dass man einfach aufgrund seiner Gene einen Testosteronmangel hat?
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Es gibt genetische Komponenten, die zum Testosteronmangel führen. Da sind natürlich auch direkt junge Männer betroffen. Eben direkt nach der Pubertät ist man davon betroffen, logischerweise, weil der Testosteronspiegel dann nie in die richtigen Höhen nach oben geht. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man bei der Diagnostik immer berücksichtigen soll. Insbesondere, wenn man ganz einfach junge Männer hat. Es gibt auch junge Männer, die eben aus genetisch bedingten Ursachen eben Testosteronmangel haben können. Aber es gibt auch junge Männer, die halt so einen schlechten Lebensstil haben. Und heutzutage in den Industrienationen bedingt durch die schlechte körperliche Aktivität, bedingt durch die schlechte Ernährung, treten immer häufiger auch in den jungen Jahren Typ 2 Diabetiker auf. Und durch diese schlechte Entwicklung, durch den schlechten Lifestyle, haben wir auch immer jüngere Männer, die auch schon einen Testosteronmangel haben können.
Im Laufe der Geschichte haben sich Menschen immer wieder schon Gedanken gemacht, woher Männlichkeit kommt. Und da sind sie dem Testosteron schon erstaunlich früh eigentlich auf die Spur gekommen.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher. Bereits im antiken Griechenland wurde über die Wirkung der Hoden auf den Körper spekuliert. In der hippokratischen Abhandlung De Natura Ossium aus dem 4. Jahrhundert vor Christus heißt es, die Hoden seien über die Blutversorgung direkt mit dem Gehirn verbunden.
Zwar war im Mittelalter das Hormon Testosteron noch nicht bekannt, dennoch wurde der Hoden auch damals schon mit angeblich spezifisch männlichen Attributen in Verbindung gebracht, Stärke und Machtbewusstsein. Eunuchen, deren Hoden entfernt wurden, betrachtete man als in Anführungszeichen weibisch.
Ende des 19. Jahrhunderts führte der französische Physiologe Charles-Édouard Braun-Séquard ungewöhnliche Selbstexperimente durch, bei denen er sich Extrakte aus den Hoden von Tieren selbst injizierte. Er behauptete, dass diese Injektionen seine Vitalität und seine Lebensenergie steigerten.
Auch wenn seine Methoden heute wissenschaftlich fragwürdig sind, gilt Braun-Séquard als Begründer der Endokrinologie, also der Wissenschaft von den Hormonen. Dennoch sollte es noch mal fast ein halbes Jahrhundert dauern, bis Testosteron dann wirklich entdeckt wurde.
Das gelang 1935 dem Forscher Ernst Lacœur und seinem Team. Sie extrahierten das Hormon aus Stierhoden. 1939 wurde Testosteron erstmals im Labor künstlich hergestellt durch die beiden Chemiker Leopold Ruziker und Adolf Butenandt, die dafür den Nobelpreis für Chemie bekamen.
Heute wissen wir, dass Testosteron nicht nur für die sexuelle Gesundheit wichtig ist, sondern auch viele andere physiologische Funktionen im Körper beeinflusst, zum Beispiel Stimmung, Energielevel oder Körperzusammensetzung. Jetzt wollen wir noch über die Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Für wen ist denn eine Testosterontherapie geeignet? Für wen ist sie eher nicht geeignet? Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, dass es oft auch eine individuelle Entscheidung ist dann.
Ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir die Laborparameter nach den internationalen Normgrenzen anschauen, dass die zweimal untersucht werden sollen. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie ist der körperliche Aufbau des Patienten, wie ist der Bauchumfang, wie ist der Lebensstil des Patienten, wie viel Bewegung macht der Patient, wie ist die Ernährung, ist die gut, ist die schlecht. Da ist es wichtig, dass man eine hormonelle Substitutionstherapie bei diesen Männern eben mit denen diskutieren soll als Therapie. Und häufig brauchen sie die logischerweise auch initial, weil sie auch häufig, eben weil der Antrieb so gering ist, um seinen Lebensstil zu ändern, haben die gar nicht den Antrieb, das zu machen. Wenn ich dann sage, Mensch, versuchen Sie doch da mal abends, wenn Sie nach Hause kommen, einmal eine Runde um den Block herum spazieren zu gehen. Und dann haben wir ja auch so ein spezielles Trainingsprogramm entwickelt, 3x3x3. Das sind also drei Übungen, die man dreimal in der Woche ausführen soll. Und für die braucht man nur 3 Minuten. Also es ist wirklich das Minimalprogramm, also für Leute, die lange keine körperliche Aktivität hatten. Wenn ich denen das dann sage, dann sagen die, boah, ich bin so kaputt. Wenn ich von der Arbeit komme, ich schaffe das nicht. Und da ist es zum Beispiel ganz, ganz entscheidend, um denen mehr Antrieb zu geben, dass man da eine Testosterontherapie macht, damit die den Antrieb kriegen und dass sie auch die Energie dazu haben, eben diese körperliche Aktivität zu machen, dieses 3x3x3, aber auch darauf zu achten, wie ist die Ernährung, dann abends beispielsweise die Ernährung vorzubereiten, die man mit auf Arbeit nimmt, um eben kein Junkfood zu sich zu nehmen. Da braucht man ja Energie zu. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wichtig ist die Diagnose, zu gucken, was sind die Ursachen, liegt ein Testosteronmangel vor, und dann kann man eine hormonelle Substitutionstherapie auf jeden Fall gemeinsam mit dem Patienten besprechen und auch durchführen.
Es gibt unterschiedliche Behandlungsformen. Es gibt Gels, die man selbst auf die Haut auftragen kann. Das muss man dann täglich machen. Und es gibt Spritzen, da gibt es länger und kürzer wirksame. Wie findet man denn jetzt individuell dann die passende Therapie?
Also die Ärztin, der Arzt muss gemeinsam mit dem Patienten darüber sprechen, welche therapeutischen Maßnahmen die sinnvollsten sind. Aus meinem Gesichtspunkt haben die kurzwirksamen Spritzen ausgedient. Die haben verhältnismäßig starke Nebenwirkungen und die haben auch eine sehr hohe Fluktuation im Testosteronspiegel. Bei den Gelen, die man ja jeden Tag aufträgt, das trägt man ja morgens auf, hat man ja die sogenannte zirkadiane Rhythmik, die ich ja am Anfang erwähnt habe, also so wie es normal ist, physiologisch ist, die wird dann nachgeahmt. Hingegen bei diesen kurzwirksamen Spritzen, die ja alle 2 bis 3 Wochen gegeben werden, hat man so ganz hohe Peaks und dann fällt man ganz tief runter. Und das heißt, also die Hormonunterschiede, dieses Delta ist so riesengroß. Deswegen nennt man das auch Sägezahnphänomen, was da durchlaufen wird bei den Patienten. Also davon rate ich grundsätzlich ab. Und eine andere Alternative ist, um verhältnismäßig konstanten Spiegel zu haben, sind eben diese langwirksamen Spritzen, die in den Gesäßmuskel gegeben werden.
Frank, über Nebenwirkungen wollten wir auch noch kurz sprechen. Wenn ich ein geeignetes Testosteronpräparat gefunden habe, was gibt es denn trotzdem für Nebenwirkungen, die dann auftreten können?
Also ganz, ganz wichtig ist beispielsweise, dass man nachschaut, ob so ein Patient, der Testosteron bekommen soll, ob da ein Prostatakarzinom oder ein Brustkrebs zugrunde liegt. Also wenn das vorhanden sein sollte, sollte man das kein Testosteron geben. Des Weiteren, wenn ich Testosteron zu mir nehme, wird die sogenannte Erythropoese, das ist also die Blutbildung der roten Blutkörperchen, wird dadurch angeregt. Und dementsprechend muss eben auch regelmäßig das Blut mit untersucht werden, wie eben die roten Blutkörperchen aussehen. Was ansonsten auftreten kann, ist wie in der Pubertät, wo man ja vorher fast kein Testosteron gehabt hat und plötzlich als Mann Testosteron hat, dann kann sich Akne entwickeln. Aber auch hier ist es immer eine Frage der Dosierung. Dosisanpassung ist ganz wichtig, aber um die Pickel eben schnell wegzukriegen, kann man eben kurzfristig auch eine dermatologische Behandlung bekommen.
Männer mit Kinderwunsch sollten auch kein Testosteron einnehmen, richtig? Gibt es da eine andere Möglichkeit für die?
Also Männer, die einen Kinderwunsch haben, ist folgende Problematik. Die brauchen das körpereigene Testosteron, was in diesen Leydigzellen, also in den Zellen im Hoden produziert wird, um die Spermien anzuregen, dass sie sich entwickeln. So, und wenn ich dann von außen Testosteron dazufüge, das wird eben nicht dazu verwendet, eben in den Hoden diese Spermien zu entwickeln, sondern wie gesagt, die müssen halt ihre eigene Testosteronproduktion im Hoden machen. So, und dementsprechend würde man bei diesen Männern immer zwei weitere Präparate geben oder alleine geben. Das sind so Präparate, die heißen FSH und LH-Analoga. Das sind Spritzen, die er sich selber injizieren muss. Wenn dann der Kinderwunsch erfüllt ist, dann kann der Mann auf jeden Fall wieder und sollte dann auch auf seine Testosteronpräparate zurückgreifen und eben darauf switchen. Diese LH- und FSH-Analoge sind auch sehr, sehr teuer und werden auch ungern von den Krankenversicherungen bezahlt.
Wie lange sollte man denn so eine Therapie durchführen? Also kann man das einfach über Jahre machen, eine Testosterontherapie? Oder wann wird es dann abgesetzt, wenn die Symptome abklingen?
Also man kann die Testosterontherapie bis zum Lebensende durchführen. Also das hängt immer davon ab, welche Indikation besteht. Und auch da ist es immer wichtig, eine Kommunikation zwischen Ärztin, Arzt und dem Patienten. Und wie gesagt, es gibt Indikationen, wo es eine lebenslange Therapie ist und die ist ungefährlich und unproblematisch und führt ja auch dazu, dass die Gesundheit des entsprechenden Patienten, der damit behandelt wird, ja auch positiv beeinflusst.
Wir haben jetzt ja vorhin schon viel über den Lebensstil gesprochen. Du hast schon gesagt, ganz wichtige Punkte sind zum Beispiel Sport, gesunde Ernährung, auch Stressreduktion. Bei der Ernährung würde mich noch interessieren, es heißt ja immer, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die auch, also die Testosteronspiegel steigen lassen können. Ist das so? Und wenn ja, welche sind das?
Ja, also ich bin da kein großer Fan von, muss ich ehrlich gestehen. Sicherlich spielt Lifestyle-Faktoren, aber auch, ich sag mal, gewisse Lebensmittel, also Vitamin D definitiv spielt eine große Rolle. Das weiß man aus wissenschaftlichen Studien. Zink scheint auch für den Testosteronstoffwechsel mit eine gewisse Rolle zu spielen. Hier in unseren Gefilden muss man Vitamin D insbesondere im Herbst und Winter substituieren. Das reicht nicht aus, meistens nicht aus. Aber bevor man sowas substituiert, und das gilt egal was es ist, ob es Nahrungsergänzungsmittel sind, Mineralstoffe, erstmal kontrollieren lassen, wie der Wert überhaupt bei einem selber aussieht. Wenn man keinen Mangel hat, braucht man es auch nicht so substituieren. Ich finde, eine ausgewogene Ernährung, bunt ist gesund. Also auch Wechsel der Ernährung. Das heißt, ich kaufe mal beim regionalen Anbieter an, ich kaufe mal beim überregionalen Anbieter an. Das heißt, selbst wenn es das gleiche Gemüse ist, unterschiedliche Anbieter habe, habe ich unterschiedliche Konzentrationen von Mineralstoffen beispielsweise drin. Das erachte ich für ganz entscheidend. Auch der Lebensstil, körperliche Aktivität erachte ich viel wichtiger, als ich sag mal, auf diese Spurenelemente drauf zu schauen. Aber auch Schlaf und Stress spielen eine ganz, ganz große Rolle. Also wichtig ist es, einen guten Schlaf zu haben. Ein Schlafmangel kann Testosteronmangel, also ein chronischer Schlafmangel kann Testosteronmangel hervorrufen, aber auch chronischer Stress, das alles hat einen negativen Einfluss. Ja, die sehe ich wichtiger, als die einzelnen Nährstoffe sich herauszupicken.
Und es kann ja therapiebegleitend auf jeden Fall sinnvoll sein. Ich frage mich, wie groß der Hebel ist. Also du hast vorhin ja schon angedeutet, manchmal ist der Einstieg halt auch wahnsinnig schwierig, auch gerade weil der Testosteronmangel zum Beispiel zu einer Antriebslosigkeit führt. Aber gibt es trotzdem immer wieder auch Patienten bei dir, bei denen die Lebensstiländerung ausreicht, um den Testosteronmangel auszugleichen?
Ja, also man muss Folgendes wissen. Wir haben ja selber viele Studien gemacht und wir haben festgestellt, durch beispielsweise körperliche Aktivität, durch Ernährungsumstellung ist es möglich, bis zu, die Betonung liegt auf bis zu 23%, seinen Testosteronspiegel zu erhöhen. Wenn jetzt ein Mann in die Sprechstunde kommt, der einen niedrigen Testosteronspiegel hat, dann kann man ja ausrechnen, selbst wenn er es schafft, den um 23% zu erhöhen, ob das ausreichend wäre, dass die Symptome weg sind. Meistens ist es eben nicht so. Den Männern, die einen normalen Testosteronspiegel haben, oder die Männer, die gerade an der Grenze sind, da hat das eben die positiven Auswirkungen, die auch entsprechend spüren. Die meisten Patienten, die in die Sprechstunde kommen, die brauchen dann auch wirklich eine hormonelle Substitutionstherapie. Das heißt nicht, dass sie nur die hormonelle Substitutionstherapie kriegen sollen, sondern man muss dann auch gucken, ob man nicht lebensstilverändernde Maßnahmen macht. Also da ist es ganz entscheidend, auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Antworten auf viele weitere häufig gestellte Fragen zum Thema Testosteronmangel findet ihr auf der Seite unseres heutigen Kooperationspartners Bizarre Healthcare Germany, testocheck.de. Was ich besonders spannend finde, sind Tipps, wie Partnerinnen oder Partner mit ihrem Mann bzw. Freund über die schwierigen Themen erektile Dysfunktion und Testosteronmangel sprechen können. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Frank, damit sind wir fast am Ende unseres Podcastes angekommen. Abschließend würde mich noch interessieren, wir haben es vorhin schon angesprochen, gerade bei sexuellen Funktionsstörungen, aber auch natürlich bei psychischen Problemen. Das kann auch eine Partnerschaft belasten. Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp, wie Partnerinnen oder auch Partner vielleicht auch weiterhelfen oder unterstützen können oder Dinge ansprechen können?
Also ich finde es immer wichtig, wenn Störungen auftreten, dass man das nicht so herablassend bespricht. Und ich glaube, wenn jeder sich da hineinversetzt, ja, man möchte wahrgenommen werden, dass Probleme vielleicht vorhanden sind, und es ist gut, darüber zu sprechen, weil ansonsten entsteht da auch so ein Teufelskreis, weil eben auch Testosteronmangel zu Erektionsstörungen und zu Libidoverlust führen kann in der Partnerschaft, dann zieht der betroffene Mann, der zieht sich da aus der Partnerschaft zurück. Und ich erlebe das auch teilweise in Absprache mit ihren männlichen Partnern, ruft dann auch die Freundin oder die Partnerin oder die Ehefrau an und vereinbaren einfach den Termin, weil es dem Mann unangenehm ist. Aber dann spätestens, wenn er dann im Sprechstundenraum, im Praxisraum sitzt, wo man dann unter vier Augen ist, kann man sich eröffnen, real über so welche Themen reden, und dann wird einem auch geholfen. Und das ist das Gute dabei. Ich sehe danach wirklich häufig glückliche Männer, und das ist einfach so schön, wie man dir so schön helfen kann. Die fühlen sich toll und man selber denkt, wow, auch alles richtig gemacht, was für ein erfüllender Tag.
Frank, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, zur Aufklärung konnten wir jetzt ganz viel beitragen mit diesem Podcast. Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, schön, dass du zu Gast bei uns warst.
Ja, vielen Dank.
Ja, auch mein Dankeschön an euch beide. Vielen Dank für die sehr interessante Sendung, sage ich mal.
Falls ihr noch mehr über das Thema Testosteron erfahren wollt, dann empfehlen wir euch auch noch eine frühere Podcast-Folge von uns, die Nummer 10 von Auf Herz und Nieren. In der beleuchten wir näher, was Geschlechtshormone überhaupt sind, was sie in unserem Körper machen und wie sich Testosteron bei Frauen auswirkt. Und dort sprechen wir mit Professor Zitzmann auch über Testosteronmangel. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um die chronische Rhinosinusitis. Das ist eine chronische Entzündung der Nasenschleimhaut und der Nasennebenhöhlen. Und die ist auch sehr leicht mit Erkältungssymptomen zu verwechseln.
Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Fragen und Themenwünsche habt, dann meldet euch jederzeit gerne per E-Mail bei uns an podcast@fokus-gesundheit.de oder schreibt uns auf Instagram.
Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.